Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sebastian Ehler Mikrofon. Guten Abend und herzlich willkommen. Europa schwitzt und stöhnt unter der Hitze, dabei sind wir politisch noch nicht mal im Sommerloch angekommen. Beispiel Brüssel. Hier tut sich ordentlich was im Gezerre um das künftige Spitzenpersonal bei Kommission, EU-Parlament und Zentralbank. Um was es genau geht, das hören wir gleich hier im Gespräch mit unserem Korrespondenten, der den gerade beginnenden EU-Sondergipfel für uns im Blick hat. Außerdem Trump und Kim treffen sich auf nordkoreanischem Boden. Die Dieselaffäre bei Audi hat offenbar weit größere Ausmaße als bisher befürchtet. Und die Festnahme der deutschen Sea-Watch-Kapitänin löst heftige Kritik an den italienischen Behörden aus. Gegen Ende der Sendung erfahren wir im Sporttelegramm dann unter anderem, wie die Stimmung bei den deutschen U21-Fußballern kurz vor dem EM-Finale heute Abend ist. Und unsere Reihe Hintergrund ab 18.40 Uhr steht unter dem Titel »Der Solidarpakt läuft aus – eine Bilanz der Aufbauhilfe«. Seit Wochen streiten die EU-Staaten über die neue Führung der Europäischen Union. Es geht um gleich mehrere Spitzenposten, allen voran den des Kommissionspräsidenten. Der konservative Spitzenkandidat Manfred Weber von der CSU schien in den vergangenen Stunden und Tagen immer mehr aus dem Rennen zu sein. Umso fieberhafter suchte man nach einer tragfähigen Paketlösung, mit der auch die Konservativen und die deutsche Seite ihr Gesicht wahren können. In diesen Minuten sitzen die Staats- und Regierungschefs der EU bei einem extra einberufenen Sondergipfel zusammen. Und es gibt offenbar Bewegung durch einen Vorschlag von Ratspräsident Donald Tusk. Den Gipfel in Brüssel beobachtet für uns Stefan Detjen. Herr Detjen, wie genau sieht dieser Vorschlag des Ratspräsidenten für das Personalpaket aus und ist er so schon bestätigt?
Nein, da ist im Moment gar nichts bestätigt, sondern da ist alles offen. Es gibt Äußerungen von Tusk vom Nachmittag bereits, der zu bestätigen schien, dass tatsächlich Manfred Weber aus dem Rennen draußen ist, dass der Spitzenkandidat der konservativen Europäischen Volkspartei nicht Kommissionspräsident werden wird. Stattdessen ist jetzt immer wieder von dem bisherigen Vizepräsidenten, dem Sozialdemokraten Franz Timmermans, die Rede. Das ist das, was auch Tusk hier in Brüssel verbreitet hat. Er sagte dann noch, dafür könne dann einer der Liberalen Chef des Europäischen Rates werden. Das ist aber auch nur ein Zwischenstand jetzt, wo die Staats- und Regierungschefs im Rat zusammensitzen. Seit etwa einer Viertelstunde sind die alle zusammen. Dort ist wirklich alles offen. Wir wissen gar nichts und da ist noch ganz viel möglich heute Abend.
Falls es denn so kommt, dass ein Sozialdemokrat, wie von Tusk vorgeschlagen, den Vorsitz der EU-Kommission übernimmt, was bekämen die Konservativen laut seinem Plan oder laut seinem Lösungsvorschlag dafür im Gegenzug?
Ja, ich glaube nicht, dass da im Moment noch ein Plan oder ein Vorschlag von Donald Tusk das Entscheidende ist, sondern es geht jetzt wirklich darum, dass sich alle Teilnehmer einigen müssen, um dieses schwierige Mehrheitserfordernis zustande zu bringen. Das besagt, dass 55% der Mitgliedstaaten, die 65% der Bevölkerung mindestens vertreten, die nötige Mehrheit im Rat für einen Kommissionspräsidenten für einen Vorschlag des Rates bilden. Das bedeutet, das müssen 21, 22 Mitgliedstaaten sein, die da zusammenkommen in unterschiedlichen Konstellationen, die da möglich sind. Es sah jetzt in der Tat in den letzten Stunden seit gestern, in den vergangenen Tagen schon immer mehr zugespitzt so aus, als komme Franz Timmermans da ins Rennen, was für die EVP eine schwierige Nuss wäre, ein schwieriges Paket, eine schwierige Kröte zu schlucken, denn gerade die EVP als die Parteiengruppe, die als die stärkste Parteienfamilie aus der Wahl zum Europäischen Parlament hervorgegangen ist, hatte sich natürlich darauf fokussiert, ihren Spitzenkandidaten in diese wichtigste, machtvollste Position der EVP zu bewegen, zu bringen und davon müsste man jetzt abrücken. Das ist jedenfalls das, was wir jetzt immer wieder gehört haben, würde man nur für einen hohen Preis tun.
Sie haben es erwähnt, im Hintergrund, die Gespräche sind sehr, sehr schwierig. Welche Rolle dort in den Hintergrundgesprächen spielt denn die deutsche Bundeskanzlerin? Was vermuten Sie da? Sie hat ja immerhin Manfred Weber den Rücken gestärkt.
Ja, sicherlich hat Angela Merkel da schon bei den Vorgesprächen, die am Rande des G20-Gipfels in Osaka geführt wurden, vor allen Dingen zwischen Deutschland, Frankreich, Spanien, den Niederlanden, die dort vertreten waren. Also da hat Angela Merkel sicherlich eine starke Rolle gespielt. Entscheidend ist, dass sie natürlich damit auch abgerückt wäre von Manfred Weber als dem aus Deutschland von ihrer Schwesterpartei CSU kommenden Spitzenkandidaten. Das müsste sie in Deutschland vertreten, aber sie hat ja immer wieder deutlich gemacht, schon nach dem letzten Gipfel, dass es eindeutig zu sein schien, dass Manfred Weber keine Mehrheit hat, weder hier im Europäischen Rat, wo vor allen Dingen der französische Präsident Emmanuel Macron Stimmen gegen Manfred Weber gesammelt hat. Aber es ist Manfred Weber eben offenkundig auch nicht gelungen, im Europäischen Parlament eine Koalition zu schmieden, die den Rat dann zwingen würde, ihn vorzuschlagen.
Sie sprechen Macron an, den französischen Staatspräsidenten. Der hat wiederum die Lösung Franz Timmermans als EU-Kommissionspräsidenten präferiert. Daraus hat er nie ein Hehl gemacht. Nun hat aber dieser Herr Timmermans sehr, sehr starken Gegenwind aus den Visegrad-Staaten, allen voran Tschechien und Ungarn. Wie ist diese Situation denn aufzulösen?
Ja, Macron hat sich auch nicht für Timmermans stark gemacht. Macron hat ja versucht, die Liberalen, die er versucht hat, in deren Parteienfamilie, er versucht da eine Führungsrolle einzunehmen, die dort in Stellung zu bringen. Timmermans war auch nicht der Präsident Macrons, sondern Macrons wollte sich eigentlich gegen alle Spitzenkandidaten aufstellen. Er wollte dieses Prinzip, er wollte verhindern, dass sich dieses Prinzip durchsetzt. Und insofern wäre eine solche Entscheidung für Franz Timmermans sicherlich vor allen Dingen ein Signal, auch von Angela Merkel dann nicht zuletzt, dass man in jedem Fall an diesem Spitzenkandidatenprinzip festhalten will. Ein Prinzip, dem auch Angela Merkel mit Blick auf die schwierigen Mehrheitsbildungen hier im Europäischen Rat an sich immer skeptisch gegenüberstand. Aber das wäre das dann sozusagen, was sie auch mit nach Hause bringen könnte in die eigene Parteienfamilie, dass sie immerhin an diesem Spitzenkandidatenprinzip mit festgehalten hat. Hätte, wenn es denn dann auch um den Preis sei, den sozialdemokratischen Spitzenkandidaten in die Funktion des Kommissionspräsidenten zu bringen, nicht den christdemokratischen.
Der Sondergipfel, Herr Detjen, hat gerade begonnen. Was erwarten Sie für den Abend? Wird es eine Lösung geben? Wie lange wird es dauern?
Das heißt, das hat auch Emmanuel Macron gesagt, dass man sich zumindest auf einige der Posten, die hier zu vergeben sind, das sind ja fünf insgesamt, verständigen will. Von drei Posten, von drei Lösungen, die man finden will, sprach Emmanuel Macron, um das nochmal aufzulisten. Es geht um den Kommissionspräsidenten, es geht um den Präsidenten des Rates. Es geht dann, das ist dann am Ende natürlich eine Entscheidung des Parlaments, um den Posten des Parlamentspräsidenten, um die oder den Außenbeauftragten und schließlich um die Präsidentschaft in der Europäischen Zentralbank. Also diese fünf Posten sind insgesamt zu vergeben. Ob man da alle heute Abend vergibt, na, da wäre ich skeptisch. Das wird in jedem Fall lange dauern. Das hat auch Angela Merkel gesagt. Die sagte vorhin, als sie hineinging, das würden in keinem Fall einfache Beratungen, wie sie formulierte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und sie sagte, das wird wohl eine Weile dauern. Also das kann gut bis in die frühen Morgenstunden gehen.
Vielen Dank, Stefan Detjen, für diese Einschätzung. Und was immer sich Neues tut beim Personalkarussell in Brüssel, darüber halten wir Sie natürlich hier bei uns im Programm auf dem Laufenden. Zumindest sah es so aus wie eine recht spontane Idee. US-Präsident Donald Trump war zum G20-Gipfel in Japan und damit ja ohnehin schon mal in der Nähe. Also könnte man auch mal eben eine Zwischenlandung hinlegen und sich mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un treffen. Einfach nur so für zwei Minuten Hallo sagen und Hände schütteln, so ungefähr der Duktus des Präsidenten auf Twitter. Aus zwei Minuten wurden 50 und das Treffen im koreanischen Grenzgebiet hatte sogar was für die Geschichtsbücher zu bieten. Denn mit Donald Trump betrat zum ersten Mal überhaupt ein amtierender US-Präsident nordkoreanischen Boden. Und so ganz nebenbei verlief das Gespräch selbst wohl auch ganz gut, berichtet Katrin Erdmann.
Der US-Präsident machte es spannend. Um kurz vor 15 Uhr traf er gemeinsam mit Südkoreas Präsident Moon in der entmilitarisierten Zone ein. Ausführlich schaute er sich von einem Beobachtungsposten am Grenzort Panmunjom die Gegend an, scherzte anschließend mit den dort stationierten Truppen auf südkoreanischer Seite. Erst eine Stunde später war es dann soweit. Trump schreitet zwischen den blauen Wachhäuschen hindurch. Kim kommt ihm lächelnd entgegen. Kim lässt übersetzen: Schön, Sie wiederzusehen. Ich hätte nie erwartet, Sie hier zu treffen. Die folgende Szene beschreibt der US-Präsident im Anschluss dann so.
I said, would you like me to come across? He said, I would be so honored. And that's the way it worked out.
Er habe ihn gefragt, ob er wolle, dass er über die Grenze komme, und er antwortete, es wäre ihm eine Ehre. Als erster amtierender US-amerikanischer Präsident überquert Trump anschließend die innerkoreanische Grenze in Richtung Norden. Dann nimmt er Kim mit in den Süden. Dort zieht er sich mit seinem Gastgeber, dem südkoreanischen Präsidenten Moon, US-Außenminister Pompeo und dem US-Sonderbeauftragten für Nordkorea Biegun zu einem einstündigen Gespräch zurück. Wir hatten ein sehr, sehr gutes Gespräch mit dem Vorsitzenden Kim und wir haben vereinbart, dass jeder ein Team benennt und das Team wird einige Details ausarbeiten. Wir sind nicht in Eile. Wir wollen sehen, ob wir etwas Sinnvolles aushandeln können. Bis dahin werden auch die Sanktionen in Kraft bleiben, sagte Trump. Wie ein guter Fahrplan zur Aufhebung der Sanktionen und zur atomaren Abrüstung aussehen könnte, erklärte Trump nicht. Betonte jedoch, wie gut es sei, wieder im Gespräch zu sein. Ich kann nur sagen, wir haben jetzt seit 2,5 Jahren Ruhe, ohne etwas unterschrieben zu haben. Nur durch unsere Beziehung zueinander. Präsident Moon hat es auf den Punkt gebracht. Er hätte nie gedacht, dass so etwas so lange friedlich und freundlich möglich ist. Im April vergangenen Jahres hatten sich Südkoreas Präsident Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erstmals überhaupt und ebenfalls in Panmunjom getroffen. Beide Staaten befinden sich offiziell noch im Kriegszustand. Im Juni desselben Jahres hatte es dann den ersten Gipfel zwischen Trump und Kim gegeben. Der zweite im Februar dieses Jahres war ergebnislos zu Ende gegangen. Nun trafen sich die beiden also zum dritten Mal. Man sah ein großes Stück weiter, so Trump. Was heute passiert ist, ist großartig für Südkorea, Nordkorea und die Welt. Kurz bevor wir die Gespräche begonnen hatten, flogen noch Raketen über Japan. Sichtlich erleichtert war Trump auch, dass Kim überhaupt so spontan seiner Einladung gefolgt war. Schließlich war die erst Ende der Woche erfolgt. Als wir die Ankündigung rausgegeben haben, wussten wir nicht, ob Kim kommen würde. Und ich kenne ja die Presse, die hätte mich dann richtig rund gemacht. Gekommen ist Kim zwar, vor die Presse trat er jedoch nicht.
Trump und Kim treffen sich und reden miteinander. Das war der Bericht von Katrin Erdmann. Und zu diesem Thema haben wir auch einen Kommentar für Sie vorbereitet, gleich nach den 19 Uhr Nachrichten hier bei uns im Deutschlandfunk. Und damit erst einmal zur Innenpolitik. Das Umweltbundesamt fordert höhere Steuern auf Heizöl, Erdgas, Benzin und Diesel. Die Höhe dieses Aufschlags soll sich nach dem Ausstoß von Kohlendioxid richten, sagte die Präsidentin des Amtes Maria Krautsberger der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Aus Berlin dazu Dirk Rodenkirch.
Wichtig ist, dass wir schnell damit beginnen, CO2 einen Preis zu geben, so Krautsberger. Der Steueraufschlag soll dazu führen, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Laut Krautsberger ist es einfacher, die bisherigen Steuern auf Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas zu erhöhen, statt eine neue CO2-Steuer einzuführen. Das sei langwierig und rechtlich schwierig umzusetzen. In der Bundespolitik wird eine CO2-Bepreisung schon länger diskutiert. Mitte Juli sollen der Regierung dazu Gutachten vorliegen. Wie die meisten Parteien fordert auch das Umweltbundesamt, dass vor allem einkommensschwache Haushalte und Pendler nicht stärker belastet werden. Das Amt schlägt deshalb vor, im Gegenzug die Ökostromumlage zu senken, damit Strom günstiger wird. Das bringt nach Angaben von Krautsberger den Nebeneffekt, dass Elektrofahrzeuge und andere mit Strom betriebene öffentliche Verkehre konkurrenzfähiger werden. Das Umweltbundesamt will seine Pläne wohl kommende Woche offiziell vorstellen.
Dirk Rodenkirch berichtete, der Ingolstädter Autobauer Audi hat offenbar umfassender manipuliert als bislang bekannt. Das geht aus nicht öffentlichen Bescheiden des Kraftfahrtbundesamtes aus den vergangenen beiden Jahren hervor, die dem Bayerischen Rundfunk und dem Handelsblatt vorliegen. Mehr dazu von Arne Meyer Fünffinger.
58.000 Euro, so viel Geld bezahlt Karl Friedrich Dörfler aus dem fränkischen Schwabach im Oktober 2016 für seinen sehr gepflegten Audi Q5 Diesel. Er geht zum damaligen Zeitpunkt davon aus, dass
der Dieselskandal vorbei ist und jetzt hat man das Anschreiben von Audi direkt bekommen mit der Aufforderung nach einem Software-Update.
Audi habe ihm mitgeteilt, es gebe Unregelmäßigkeiten in der Motorsteuerungssoftware. Was Dörfler nicht weiß, in seinem Fahrzeug hat Audi gleich mehrere Abschaltstrategien eingesetzt, die Einfluss auf die Emissionssteuerung nehmen. Von insgesamt 4 Strategien ist in dem nicht öffentlichen Bescheid des Kraftfahrtbundesamtes, kurz KBA, an Audi die Rede. Er liegt BR-Recherche vor. Audi-Fahrer Dörfler erfährt erst durch die Reporter davon.
Ja, das ist erstens einmal ein Schlag ins Gesicht, dass man so vorgeführt wird, weil das kann es nicht sein, dass man den Kunden so betrügt, weil in meinen Augen ist das Betrug.
Auch in anderen Modellen gibt es den nicht öffentlichen KBA-Bescheiden zufolge gleich mehrere Software-Strategien, alphabetisch aufgelistet von Strategie A bis D. Sie sorgen nach KBA-Einschätzung unter anderem dafür, dass der Katalysator, Zitat, nahezu ausschließlich auf dem Prüfstand den NOx-Grenzwert von 80 Milligramm pro Kilometer einhält. Dennoch stuft das KBA nur die Aufheizstrategie als unzulässige Abschalteinrichtung ein. Alle anderen Strategien kann Audi freiwillig entfernen. Für Audi hat das womöglich einen positiven Effekt, sagt Martin Für, Experte für Umwelt- und Verwaltungsrecht an der Hochschule Darmstadt.
Das Unternehmen ist deshalb günstiger gestellt, weil eben nicht klar ausgesprochen ist, dass in 4 Fällen ein rechtswidriges Handeln vorlag, sondern nur in einem. Damit steht man zunächst mal vor den Zivilgerichten günstiger da.
Aus den Bescheiden geht auch hervor, die Behörde hat bei den meisten Fahrzeugmodellen nicht technisch geprüft, sondern, Zitat, nach Aktenlage beschieden. Das bedeutet auf Basis von Angaben des Unternehmens. Das KBA reagiert auf eine Anfrage dazu nicht. Audi teilt allgemein mit, im Rahmen der technischen Aufklärung der Dieselkrise habe man sich mit dem KBA laufend über die Analyseergebnisse ausgetauscht. Oliver Krischer, Verkehrsexperte von den Grünen im Deutschen Bundestag, hält das KBA-Vorgehen für ein Unding.
Also das ist im Grunde genommen eine Bankrotterklärung für die zentrale Prüfbehörde für die deutsche Automobilindustrie, dass sie selber nicht in der Lage ist zu messen, dass sie selber nicht in der Lage ist, sich ein eigenes Bild zu verschaffen. Ganz offensichtlich macht die Behörde ihren alten Stil weiter, dass sie am Ende nur sich als Dienstleister der Automobilindustrie versteht.
Die dem BR und dem Handelsblatt zugespielten Unterlagen zeigen, dass auch die im Diesel Skandal gegen Audi ermittelnde Staatsanwaltschaft München II die Arbeit des Kraftfahrtbundesamtes sehr kritisch sieht. So fordert ein Staatsanwalt das Amt bereits 2016 auf, ihn bei neuen Erkenntnissen über illegale Abschalteinrichtungen vor Audi zu informieren. Als der Staatsanwalt später aus den Medien erfährt, dass das KBA wegen einer unzulässigen Abschalteinrichtung den Rückruf von Audi Dieselmodellen veranlasst hat, wendet er sich schriftlich an den KBA-Präsidenten. Die eingeschränkte Kooperation mit den Strafverfolgungsbehörden könne den Straftatbestand der Strafvereitelung erfüllen. Der Staatsanwalt stellt sogar eine Durchsuchung in Aussicht. Auch dazu äußern sich weder das KBA noch das der Behörde übergeordnete Bundesverkehrsministerium.
Arne Meyer-Fünfinger berichtete. Die deutsche Kapitänin des Rettungsschiffes Sea-Watch 3 gilt in den sozialen Medien seit Tagen als Gegenspielerin zum italienischen Innenminister Matteo Salvini. Carola Rackete wurde festgenommen, weil sie ihr Schiff mit verzweifelten Migranten an Bord unerlaubt in den Hafen von Lampedusa einlaufen lief. Die Folge? Heftige Kritik aus der deutschen Spitzenpolitik, der Kirchen und von Fernsehstars. Mehr dazu aus Berlin von Volker Findhammer.
In dem gut 6-minütigen Video, das die beiden Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Häufer Umlauf gestern Abend auf YouTube gepostet haben, zeigen sie sich erschüttert von den Geschehnissen auf der italienischen Insel Lampedusa. Mit den Ereignissen der letzten Tage habe diese unmenschliche, kaltblütige und skrupellose Politik der italienischen Regierung einen neuen Tiefpunkt erreicht, erklärte Jan Böhmermann. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte einen Zusammenstoß der Sea-Watch 3 beim Einlaufen in den Hafen von Lampedusa mit einem Boot der italienischen Finanzpolizei als Beweis dafür gewertet, dass es sich bei den Seenotrettern um Kriminelle handele. Die deutsche Kapitänin Carola Rackete wurde daraufhin festgenommen und das Schiff beschlagnahmt. Rackete droht nicht nur eine Geldstrafe, sondern möglicherweise auch eine mehrjährige Haftstrafe. Ihr werden unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie die Verletzung italienischer Hoheitsgewässer vorgeworfen.
Wir sind der Überzeugung, wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher. Der kann kein Verbrecher sein. Wer sein Leben einsetzt, um das Leben anderer zu retten, wird niemals ein Verbrecher sein. Nirgendwo auf der Welt und schon gar nicht in einem freundlichen, freien, demokratischen und den Menschen zugewandten Europa.
Sagt Jan Böhmermann in dem gemeinsamen Video, in dem die beiden Moderatoren zu einer Spendenaktion zur Unterstützung der Seenotretter aufrufen.
Wir können jetzt in diesem konkreten Fall mal wieder helfen mit Geld. Wir können die Kollegen vor Ort, die Menschen, die dort helfen, unterstützen. Wir können einen Fonds einrichten und können den so flexibel gestalten, dass sie mit dem Geld das machen können, was für sie gerade am notwendigsten ist. Und das verändert sich von Tag zu Tag.
So Klaas Häufer Umlauf. Bis 17 Uhr an diesem Sonntag waren bereits knapp 20.000 Menschen dem Aufruf gefolgt und haben knapp 533.000 Euro gespendet. Die Kapitänin der Sea-Watch 3, Carola Rackete, hatte unterdessen in einem Zeitungsinterview ihre Entscheidung, unerlaubt in den Hafen von Lampedusa einzufahren, verteidigt. Die Situation sei hoffnungslos gewesen und ihr Ziel habe darin gelegen, erschöpfte und verzweifelte Menschen an Land zu bringen, so Rackete gegenüber der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera. Auch Bundesaußenminister Heiko Maas hatte die Festnahme kritisiert und auf Twitter erklärt, dass die Seenotrettung nicht kriminalisiert werden dürfe, sondern eine humanitäre Verpflichtung bleiben müsse. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford Strohm, sprach von einer Schande für Europa. Und nicht weniger deutlich wurde auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Sommerinterview des ZDF, das heute Abend ausgestrahlt wird. Die Rechtsvorschriften zum Anlaufen eines Hafens in Italien seien das eine.
Nur Italien ist nicht irgendein Staat. Italien ist inmitten der Europäischen Union, ist Gründerstaat der Europäischen Union. Und deshalb dürfen wir von einem Land wie Italien erwarten, dass man mit einem solchen Fall anders umgeht.
Steinmeier forderte eine europäische Antwort auf das Sterben im Mittelmeer. Da müsse mehr geschehen, da müsse Europa eine kräftigere Rolle spielen.
Das war der Bericht von Volker Fintermer. Die Lage in den Überschwemmungsgebieten in Sibirien ist kritisch. Offenbar so kritisch, dass sich Russlands Präsident Wladimir Putin kurzerhand dazu entschlossen hat, die Katastrophenregionen zu besuchen und den betroffenen Einwohnern seine Unterstützung zuzusichern. Aus Russland meldet sich dazu Christine Auerbach.
Es regnet seit Tagen in der Region Irkutsk. Inzwischen sind rund 50 Ortschaften überschwemmt. Es gibt mehrere Tote, zahlreiche Menschen werden vermisst oder liegen verletzt in Krankenhäusern. Auch viele Nutztiere wie Pferde und Kühe sind ertrunken. Die russischen Medien zeigen dramatische Rettungsaktionen aus den Wassermassen. Wir wurden um 3 Uhr nachts evakuiert. Als wir rausgebracht wurden, stand das Wasser im Treppenhaus an der ersten Stufe. Auf der Straße ging es uns dann schon bis an die Knie und jetzt steht es hoch an den Fenstern. Das ist furchtbar. Bei Freunden von mir geht das Wasser bis zum Dach. Schwer getroffen hat es auch die Infrastruktur der Region. 4000 Gebäude, Brücken und Straßen sind beschädigt. Teilweise gibt es keinen Strom und kein Handynetz. Als der russische Präsident am Samstagabend auf dem Rückweg des G20-Gipfels überraschend in der überschwemmten Region landete, versprach er den Menschen rasch und unbürokratisch Hilfe. Man muss sofort mit den Auszahlungen an die Bürger beginnen. Die Regierung hat eine schnelle Entscheidung getroffen und nun ist es wichtig, dass das Geld jeden Bürger erreicht, jede betroffene Familie. Putin warnte Händler davor, die Preise auf Lebensmittel zu erhöhen und aus dem Unglück der Menschen Kapital zu schlagen. Kinder sollen in andere Regionen in Sommerlager geschickt werden. Bei allen Hilfs- und Wiederaufbaumaßnahmen drängt dabei die Zeit. Der Sommer in Sibirien ist kurz, der Winter kommt rasch. Und wenn die Kälte kommt, dürfen wir nicht zulassen, dass die Menschen noch in Zelten wohnen. Eine Entspannung der Hochwasserlager ist derzeit nicht in Sicht. Im Gegenteil, nach einer kurzen Verschnaufspause in den nächsten Tagen soll es Ende der Woche wieder stärker regnen. Exakte Prognosen, wann das Wasser zurückgeht, wagt im Moment keiner. Der Bürgermeister der Stadt Tulun ist regelrecht verzweifelt.
Prognose какие? Я боюсь даже сказать, потому что прогнозы самые неутешительные.
Welche Prognosen? Ich habe Angst, etwas zu sagen. Normalerweise geht das Wasser hier runter, sobald es im Oberlauf des Flusses weg ist. Aber jetzt sehen wir das Gegenteil. Woher, wieso, wo kommt das viele Wasser her? Das kann ich mir einfach nicht erklären. Keiner kann das.
Я даже не представляю, никто не представляет.
Die Region Irkutsk kommt seit Monaten nicht zur Ruhe. Nach langer Trockenheit hatte es Waldbrände gegeben, bei denen ebenfalls Häuser zerstört wurden.
Christine Auerbach berichtete. Hongkong bereitet sich wieder einmal auf größere Proteste vor. Anlass ist der morgige 22. Jahrestag der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China. Aus Hongkong berichtet Markus Pfalzgraf.
Offizielle Veranstaltungen wie eine Flaggenzeremonie gibt es sowieso. Und auch ein Marsch für die Demokratie ist am 1. Juli Tradition in Hongkong. Doch diesmal ist alles anders. Nach den größten Protesten gegen die Regierung und ihre Gesetzgebung seit Jahrzehnten dürften auch am Montag wieder Hunderttausende auf die Straßen gehen. Gegen die stark kritisierte Regierungschefin, gegen das Auftreten der Polizei und gegen das ausgesetzte Auslieferungsgesetz, das die Regierung immer noch nicht ganz zurückgenommen hat. Viele Menschen in Hongkong befürchten, dass mit dem Gesetz auch politisch Verfolgte an Behörden in Festlandchina überstellt werden könnten. Darin sehen sie die Gefahr, die Zentralregierung in Peking könnte auch insgesamt in der Sonderverwaltungszone härter durchgreifen. Am Wochenende gab es Gedenkveranstaltungen für eine Studentin, die als Gegnerin der Regierungspolitik von einem Haus stürzte. Es ist schon der zweite, mindestens unglückliche Todesfall im Zusammenhang mit den Protesten.
Soweit der Bericht von Markus Pfalzgraf. Und damit wird es jetzt Zeit für alles Wichtige vom Sport und Matthias Friebe.
Einen Tag nach dem 1:2 gegen Schweden im Viertelfinale der FIFA-WM ist die deutsche Nationalmannschaft heute aus Frankreich abgereist. Marc Eschweiler.
Müde und wortlos verließen die meisten Spielerinnen am Vormittag das Teamhotel in Rennes. Nur Torfrau Almut Schuld und Trainerin Martina Voss-Tecklenburg stellten sich nochmal den wartenden Journalisten. Die Enttäuschung nach dem Viertelfinalaus gegen Schweden war ebenso groß wie die Selbstkritik. Almut Schuld beispielsweise gab zu, dass im 5. Spiel dieser WM der Siegeswille gefehlt habe. Und Martina Voss-Tecklenburg will sich im August mit ihrem Trainerteam zusammensetzen und eine detaillierte Analyse starten. Rückendeckung erhielt die Bundestrainerin von DFB-Interimspräsident Rainer Koch. Er lobte die Arbeit seit Amtsantritt im Januar und sprach von langfristigen Strategien, die man gemeinsam mit dem Trainerteam erarbeiten werde.
Und während für die Frauen das Turnier jetzt zu Ende und auch der Olympiatraum geplatzt ist, sind die U21-Männer schon qualifiziert für Tokio und können heute Abend gegen Spanien auch noch den EM-Titel holen und damit verteidigen. Michael Küster blickt voraus.
Während die deutsche Mannschaft den EM-Titel zum ersten Mal in ihrer Geschichte verteidigen kann, wollen die Spanier Revanche nehmen für die Niederlage von vor 2 Jahren. 7 Spieler von damals sind bei den Südeuropäern immer noch mit dabei. Die DFB-Elf hat 4 Spieler in ihren Reihen, die den EM-Titel schon einmal gewonnen haben. Und auch den mit Abstand besten Torschützen des Turniers, Luca Waldschmidt vom SC Freiburg. Für Deutschland wäre es nach 2009 und 2017 der 3. EM-Titel. Spanien hingegen könnte bei einem Erfolg den EM-Pokal bereits zum 5. Mal mit nach Hause nehmen.
Gut 3 Monate vor dem Ironman auf Hawaii, der Weltmeisterschaft der Triathleten, hat sich Jan Frodeno heute in Frankfurt zum Europameister gekrönt. Matthias Merget.
Ins Ziel kam der Europameister noch mit einem strahlenden Siegerlächeln, dann lag er aber erschöpft auf dem Boden. Auf der Strecke allerdings war Frodeno der große Dominator und schüttelte beim Marathon auch den letzten ernsthaften Verfolger ab. Sebastian Kienle ging angeschlagen in die letzte Disziplin, ihm wurde noch ein Splitter aus dem Fuß gezogen. Pech hatte der Lokalmatador Patrick Lange. Nach einem Defekt auf dem Rad hatte der zweimalige Weltmeister dazu noch Magenprobleme und verlor noch viel Zeit. Franz Löschke komplettierte das deutsche Podium und wurde Dritter. Bei den Frauen gab es ein dramatisches Finale. Sarah Chu aus den USA bekam vor dem Ziel einen Schwächeanfall und musste aufgeben. Es siegte ihre Landsfrau Sky Mönch.
Mindestens so heiß wie in Frankfurt war es auch auf dem Sachsenring, wo heute die neuen Straßenmeister der Radprofis gekürt wurden. Holger Gersker berichtet.
Bei Schattentemperaturen von knapp 40 Grad, wobei es keinen Schatten gab, erreichten nur 15 von knapp 200 Startern das Ziel. Dominiert wurde dieses unglaublich harte Rennen von der Mannschaft Bora. 3 Profis aus diesem Team fuhren in der letzten Rennstunde vorweg. Gold gewann dann Deutschlands Radsportler des Jahres 2018, der Mannschaftszeitfahrweltmeister Maximilian Schachmann, der das Meistertrikot damit auch bei der kommenden Tour de France tragen darf. Silber und Bronze gingen an 2 Edelhelfer aus dieser Mannschaft, an Markus Burkhardt und Andreas Schillinger. Auch das Frauenrennen endete mit einem Favoritensieg. Gewonnen hat die Zeitfahrweltmeisterin von 2014, Lisa Brennauer, und das zum 2. Mal.
Heiße Temperaturen und Favoritensiege, das gilt für die deutsche Meisterschaft im Radsport. Das gilt aber auch für das Leichtathletik-Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Von dort meldet sich Burkhard Huppe.
Es war der erwartete Start-Zielsieg für Kai Kazmirek. Und mit 8.444 Punkten kam am Ende ein sehr respektables Ergebnis heraus. Am Ende reichte es jedoch für keinen weiteren Deutschen, die 8.000er-Grenze zu meistern. Bei den 7 Kämpferinnen dominierten 2 Österreicherinnen das Feld. Verena Preiner stellte als Siegerin sogar einen neuen Landesrekord auf und zählt nun zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen bei den Weltmeisterschaften Ende September in Doha. Gleiches gilt auch für die deutsche Top-Mehrkämpferin Caroline Schäfer, die die Wettkämpfe von Ratingen allerdings leicht verletzt von der Tribüne aus verfolgen musste.
Zum ersten Mal kein Mercedes vorne. Es dauerte bis zum 9. Formel-1-Rennen der Saison, bis zum Rennen heute in Österreich, ehe die Silberpfeile einmal nicht vorne standen. Volker Hirt.
Ausgerechnet Honda war diesmal stärker als Ferrari und Mercedes. Erstaunlich, weil gerade der japanische Motorenhersteller in den letzten Jahren so belächelt wurde, weil da aber auch wirklich vergleichsweise kaum Leistung vorhanden war. In dieser Saison haben sie offenbar ein Powerpaket geschnürt, das Max Verstappen im Red Bull zum Sieg verhalf. Zigtausende holländische Fans feierten eine furiose Aufholjagd von Max Verstappen, der seinen Start völlig verpatzte und bis zum Rennende einen nach dem anderen kassierte, egal ob Mercedes oder gleich zweimal Ferrari. Die Mercedes-Siegeserie ist also gebrochen. Weder Bottas, der Dritter wurde, noch Hamilton auf Position 5 hatten diesmal den Hauch einer Chance. Sebastian Vettel schaffte von Startplatz 9 das maximal Mögliche und wurde Vierter.
Gleich ab 19.10 Uhr gibt es dann hier im Deutschlandfunk ausführlich Sport in der Sendung Sport am Sonntag.
Danke, soweit das Sporttelegramm von und mit Matthias Friebe. Und damit geht diese Ausgabe der Informationen am Abend im Deutschlandfunk auch schon zu Ende. Am Mikrofon dankt fürs Zuhören und für Ihr Interesse, Sebastian Ehl.